Who cares? Care-Arbeit, Sorgearbeit ist Frauensache. Männer ziehen hinaus in die Welt, erobern, machen sich die Erde untertan. So steht es schließlich schon in der Bibel. Kehren dann zurück an den heimischen Herd, wo die treu sorgende Frau inzwischen die Suppe gekocht hat, der Tisch ist gedeckt, die umherspringenden gemeinsamen Kinder begrüßen ihren Erzeuger und so weiter. Dieses Modell ist Jahrtausende alt. Wohin wir Menschen damit gekommen sind, erfahren wir jeden Tag im öffentlichen Raum, in den Nachrichten, durch die Informationen, die an uns herangetragen werden. Auf die Klimakrise muss ich hier gar nicht eingehen. Es gab schon immer und gibt heute vermehrt Menschen, die sich mit diesem patriarchal geprägten Modell nicht zufrieden geben wollten und wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung in der Reihe Soziale Welt. Who cares? Bewegte Menschen in Bremen und darüber hinaus. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. Hierfür bin ich nach Bremen gereist. Und in Worpswede, mit dem Fahrrad leicht von Bremen aus zu erreichen, der Malerin Paula Modersohn-Becker begegnet. Meine Führerin war an diesem Tag Katrin Klug. Historikerin, Germanistin und Geschichtenerzählerin. Wir trafen uns im Café und zu Beginn unseres Gespräches regnete es.
Also der erste Punkt ist ehrlich gesagt auch das Leben, was ich immer wieder faszinierend finde. Aber das erste Mal, dass ich so ganz, ganz, ganz intensiv die Bilder betrachtet habe und völlig fasziniert war, das ist gar nicht lange her, weil das war in Bremen, da gab es eine Ausstellung zu den Selbstporträts von ihr. Und mir war gar nicht bewusst gewesen, wie viele Selbstporträts Paula Modersohn-Becker gemalt hat. Und dann konnte man anhand dieser Porträts durch ihr Leben laufen. Und ganz am Ende wurden vor allen Dingen ihre Selbstakte immer deutlicher. Und ich stand vor dem letzten Akt und dachte, dieser Frau ist es wirklich gelungen, einen weiblichen Körper abzubilden, ohne männlichen Blick drauf. Und in dem Moment habe ich gedacht, unglaublich, die Frau hat 100 Jahre vor mir gelebt und ist emanzipierter als ich. Die hat es irgendwie geschafft, sich von Außenblicken auch zu befreien und das so nach und nach mit Farbe, Pinsel, Leinwand Schritt für Schritt einzufangen und ihre Ausdauer. Ich glaube, es war die Ausdauer, ihr Wille, das zu finden in sich und auch die Schönheit, die sie dann auf ganz eigene Art und Weise gebannt hat. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Das ist wirklich meine Lieblingsausstellung von ihr gewesen.
Diesen Blick nach innen, in dem Augenblick, wo wir uns von dem Blick von außen befreien, schauen wir nach innen. Das heißt, auch diese Frage, was bedeutet das Frausein für mich, ist halt auch eine ganz wichtige Frage, die wir je nach Zeit, also in unterschiedlichen Zeiten natürlich unterschiedlich beantworten. Wie interpretierst du denn ihre Antwort auf die Frage, was bedeutet es für mich, Frau zu sein?
Das ist eine super Frage. Also ich glaube, sie hat sich sehr vielschichtig entdeckt. Und ich glaube, ihre Antwort steckt auch wirklich in ihren Bildern drin. Ich finde es gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass sie, ja, was bildet sie ab? Sie bildet sich als Forscherin ab und sie malt einen sehr kantigen Körper, einer, der eigentlich nicht unbedingt so gefällig ist und sehr stark ist. Also ich glaube, für sie bedeutet Frau sein, sehr kraftvoll zu sein, sehr kreativ zu sein, nach einem eigenen Weg zu suchen, die eigene Seele zu spüren und zu versuchen, den eigenen Seelenweg auch in dieser Welt zu verwirklichen. Also tatsächlich nahezu was Ungeschlechtliches. Also ich glaube, zum Schluss war das für sie gar nicht mehr nur Frau sein, sondern tatsächlich ihren Weg als Seele in dieser Welt, aber in einem weiblichen Körper zu erforschen.
Okay. Wir existieren ja immer mit Körper. Sie hat dann den Körper abgebildet. Sie ist zum Schluss Mutter geworden, also kurz vor ihrem Tod Mutter geworden. Das heißt, sie hat das Frausein als Mutter, eine andere Art von Frausein erlebt.
Und sich das ja sehr gewünscht. Sie hat sich dieses Muttersein ja auch unglaublich gewünscht. Also das muss man ja sagen, sie hat es ja nahezu herbeigemalt. Also ihr eines Bild, eines ihrer ersten Aktporträts, malt sie ja als Schwangere zu ihrem Hochzeitstag. Und sie ist nicht schwanger. sondern sie malt sich einfach wie probeweise schon mal schwanger und probiert ja dieses Schwangersein schon mal aus. Und ihr eigener Mann wollte eigentlich nicht, dass sie ein Kind bekommt, weil er genau befürchtet hat, dass sie bei der Geburt sterben konnte und er wollte sie nicht verlieren. Also das heißt, da hat sie sich dieses Frausein sehr, sehr gewünscht. Und ich glaube, sie war vorher in Paris schon auch auf dem Weg, sich als Frau, ihre Sexualität nochmal neu zu entdecken.
Ja, aber so einfach war das ja dann auch für sie nicht, weil sie ist ja zwischen Paris und Worpswede hin und her gependelt. Und eigentlich, bevor sie das Kind bekommen hat, hatte sie sich ja von ihrem Mann getrennt. Sie wollte die Scheidung. Also ist dann wieder zurück. Das heißt, so eine eindeutige Antwort gab es erstmal nicht.
Dem würde ich total zustimmen, weil das wäre viel zu eingleisig für sie. Ich glaube, eine eindeutige Antwort hat sie nicht gefunden.
Genau, sie hat sich erstmal vor allen Dingen als Künstlerin gesucht und dabei ist sie auf ihr Frausein auch gestoßen worden. Ich glaube, später sind die Bilder von Paula ja immer abstrakter geworden. Und es gibt eben auch die Briefe von Otto Modersohn oder die Tagebucheinträge, wo er sagt, die Kunst von Paula macht mir Angst, die strebt immer weiter.
Ja, sie wird ja so, wenn wir kunsthistorisch das einordnen, als frühe Vertreterin des Expressionismus genannt. Was auffällt, ist, dass sie sich mit dem, was sie malt, verbindet und nicht außen vor bleibt.
Und sie sagt es ja auch selber, sie will das Wesen der Dinge erfassen, sozusagen das, was drinsteckt, in den Menschen sichtbar machen.
Und wir machten uns auf den Weg durch Worpswede auf Paula Modersohn-Beckers Spuren.
Wir stehen an der Galerie Altes Rathaus. Und genau hier war früher auch das Armenhaus. Und das war insofern wichtig, das war genau gegenüber von ihrem Wohnhaus. Und sie brauchte ja nun, wenn man diesen Körper erforschen will, diesen nackten Körper, braucht man ja nun Modelle. Dafür hat sie auch ein bisschen Geld gezahlt. Und man sieht es auch an einigen Bildern, die Personen haben sich nicht immer wohl gefühlt, aber sie haben das dann für das Geld gemacht. Und mit diesen Personen ist sie dann hinter ihrem Atelier, gibt es so einen Park im Prinzip, ein bisschen verwaldet. Und da hat sie sich mit diesen Modellen hingesetzt und ganz in Ruhe gemalt.
Im Vordergarten von der Galerie sind so Plakatwände aufgestellt, wo wir die Paula Modersohn-Becker, ohne ins Museum zu gehen, auch ein bisschen kennenlernen können. Und gehen wir da mal hin?
Ja, da gehen wir gerne hin. Wir laufen jetzt gerade ganz schön auf das Bild, was ich schon erwähnt habe. Hier im Hochzeitstag sozusagen, wie sie sich schon schwanger malt, es noch gar nicht ist. Sozusagen eins der ersten Akt-Selbstporträts, die Frauen überhaupt gemalt haben. Da sieht man das ganz schön. Und hier sieht man das, was ich gerade erzählt habe. Hier ist sozusagen der Brief an die Mutter. Sogar nach dem Abendbrot stürzten wir uns hinüber ins Armenhaus und malen Farbenstudien von der Kuh, der Ziege und der dreibeinigen Alten und all den armen Kindern.
Von 1902.
Das Leben hier in Worpswede und gerade im Armenhaus, das war kein großes Vergnügen und das ist vielleicht insofern auch spannend. Die Künstler kamen hier in eine Umgebung, die mit bitter armen Leuten, also Moorbauern, Torfbauern, das ist kein großes Vergnügen gewesen. Das waren Leute, die wenig geredet haben, wenig Anregung hatten, wenig Geld. Und in diese Welt kam dann tatsächlich Paula mit all ihren Ideen. Also das waren auch Welten, die aufeinander gestoßen sind, die hätten gar nicht krosser sein können. Man sieht das auch an einigen Aktbildern, die sie gemalt hat. Diese Personen wären niemals auf die Idee gekommen, dass man sich auszieht und den eigenen Körper betrachtet. Also das war wirklich zwei Universen, die da aufeinander gestoßen sind und die bestimmt auch einiges an Prozessen in diesen Menschen ausgelöst haben. Manche war es vielleicht auch unangenehm, aber das war schon sehr innovativ, was hier dann passierte, mitten im Dorf. Und geredet hat man übrigens auch ordentlich darüber.
Ja, das stelle ich mir jetzt mal vor. Das wird wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen sein in dem Augenblick, wo die Menschen mit ihren Bildern auch Geld verdienen. Aber wenn sie damit noch nicht mal Geld verdienen, ist es halt noch schlechter, denke ich.
Mhm. Ja, das ist immer nicht so gut, wenn man kein Geld mit seinen Bildern verdient. Ja, Paula hat kein Geld mit ihren Bildern verdient. Sie hat zwei Bilder genau wie Van Gogh verkauft. Eins davon hat Rilke auch gekauft aus Freundschaft. Ja, das macht sehr, sehr einsam, wenn man nicht gesehen wird und wenn niemand die Sachen haben möchte. Also verkauft hat nur ihr Mann Otto Modersohn. Sie selber, Also viele von den Bildern kannte aber ja auch niemand. Tatsächlich sind ja viele von diesen Bildern erst aufgetaucht nach ihrem Tod. Man macht ihr Atelier auf und man findet über 600 Ölgemälde, 1500 Zeichnungen und ein Großteil davon ist nicht bekannt. Und ich denke, ein deutlicheres Zeugnis davon, wie einsam sie hier in Worpswede war, kann es gar nicht geben.
Also wir stehen vor einem Bild, was so ein bisschen Zuhause-Sein symbolisiert, weil da gibt es eine Suppe und es gibt auch ein Ei und Brot und Käse oder irgend sowas. Aber daneben steht Folgendes.
Ja, das hat mich gerade sehr amüsiert nochmal. Und ich bin nach Bunjes gezogen und spiele Paula Becker. Ich freue mich fast jedes Mal, wenn Otto und ich getrennt sind. Auch kann ich jetzt einiges tun, was unterbleibt, wenn Otto dabei ist. Also man sieht schon, also klar, in diesem Fall steht auch noch, was sie da gerne gegessen hat. Kalten Reis, kalten Apfelkompott. Und daran sieht man auch, sie hat ihre Freiheit auch genossen und sie hat diese Ehe durchaus auch als einschränkenden Moment erlebt. Sie konnte offensichtlich Seiten von ihr besser leben, wenn er nicht da war.
Genau, jetzt stehen wir an Paulas Atelier. Und das ist so ein altes, redgedecktes Haus.
100, genau, kommt die Malerin hierher. Das Lilienatelier ist es hier. Hier hat sie der Dichter Rainer Maria Rilke immer so schön besucht. Also es müssen sehr schöne Begegnungen gewesen sein. Haben sie mit Kerze da gesessen und über die Kunst geredet. Und was man so schön sieht, sind eben diese Fenster, die man da noch hat, die Otto für seine Frau sozusagen ein hat bauen lassen, damit sie da gut malen kann. Und es ist natürlich total ungewöhnlich gewesen, um 1900 darauf zu bestehen, ein ganz privates Refugium zu haben, tatsächlich ein Raum für mich alleine, das, worüber wir immer geredet haben. Sie fordert das mit 1901, 1902 schon ein und bekommt es auch.
Ja. Ja, der Mann wusste, was er an seiner Frau hatte.
Ja, irgendwie schon, ne? Also ja. Wir müssen ihn auch gut wegkommen lassen, der war schon sehr klug. Und der hat sie ehrlich geliebt.
Ja, was immer das dann auch heißt.
Ja, genau.
Ja, klar. Ja.
Also heute ist eine Ferienwohnung drin. Heute könnte man drin wohnen. Also ich meine, guck mal, das ist doch wirklich ein idyllischer Ort.
Ja.
Ich finde, hier kann man schon leben und arbeiten.
Eine Zeit lang.
Ja, eine Zeit lang schon.
Wir stehen gerade am Grab mit Skulptur von Paula Modersohn-Becker.
Naja, also es ist Höttger, der dieses Grabmal gebaut hat in seiner Verehrung für sie. Und ich habe das eben an deinem Gesicht gesehen. Du bist etwas erschlagen von der Größe, ja. Also Paula selber
nicht
wollte...
Nicht von der Größe, sondern von der Darstellung der Frauenfigur, wo ich das Gefühl habe, dass der männliche Blick ist auf die Frauenfigur.
Ja, genau. Sie, wunderschön wie sie ist, weicht dahin, das Kind sozusagen aus ihrem Schoß erblickt das Licht. Ja, es ist sozusagen das Denkmal, wie Höttger sich das gedacht hat. Und der hatte schon einen männlichen Blick auf Frauen, da braucht man jetzt nicht diskutieren. Vor allen Dingen hatte sie sich eigentlich überlegt, dass sie gar keinen Grabstein haben wollte, sondern im Prinzip, wie wir das vorhin bei ihrem Atelier gesehen haben, so einen Bauerngarten wollte sie auf ihrem Grab haben. Aber das hat in dieser Stelle nicht geklappt. Trotzdem war das super, dass sich Höttger derartig für sie begeistert hat. Denn ohne den wäre sicherlich Paula auch eher in Vergessenheit geraten. Und der andere Punkt, auch nicht ganz unwichtig, Worpswede hätte eigentlich auch seine expressionistische Phase zumindest nicht in der Breite erlebt. Also er hat sie ja 1905 in Paris getroffen und die beiden müssen einen unglaublich konstruktiven Austausch gehabt haben. Er hat vor allen Dingen ihren Weg erkannt und sie in ihrem Weg bestärkt und er hat sie gelobt. Und wer guckt, was nach dieser Begegnung zwischen den beiden bei ihr entsteht, der sieht, wie viel Kraft er ihr gegeben hat. Das bewirkt hat, dass einer sich so interessiert hat und auch schlussendlich so gelobt und anerkannt hat. Naja, die Böttcherstraße haben wir ja schon erwähnt. Da ist das erste Museum für sie entstanden, das erste Museum nur für eine Frau, also schon was ganz Ungewöhnliches. Und das liegt ganz stark an dieser Begeisterung von Höttger für sie. Ob man das in diesem Grabstein, das ist halt, so hat sich das eben Höttger gedacht. Also sie eher nicht so.
Genau, ich denke, das ist auch das, wo wir heute so ein bisschen ambivalent drauf blicken, weil wir wissen natürlich, dass wir eine Unterstützung brauchen, um Erfolg zu haben. Aber wir wissen auch, dass die Unterstützung manchmal oder meistens ihren Preis hat.
Ja, also in diesem Fall war Höttger auch der Pragmatiker, der ihr gesagt hat, weißt du, Paula, du verdienst kein Geld und wenn du Künstlerin bleiben willst, dann wärst du doch schlau, du gehst zurück in deine Ehe. Er hat es nicht gesehen, dass sie eigenständig davon leben kann. Vielleicht war das auch ein realistischer Blick, ich weiß es nicht so richtig, weil schlussendlich ist das aus Höttgers Weg gewesen. Der hatte wenig Geld und hat sehr reich geheiratet. Also der hat damit auch gute Erfahrungen gemacht. Also vielleicht wollte er eigentlich auf Augenhöhe ihr sagen, du, das ist manchmal nicht der schlechteste Weg, wenn man weiter Künstler sein will. Das weiß ich so genau nicht. Also tatsächlich muss man sagen, haben die sich, also wie gesagt, er kommt hier 8 Jahre nach dem Tod von ihr her, weil er so beeindruckt ist von ihr, dass er unbedingt an dem Ort leben will, an dem sie gelebt hat. Also das finde ich schon, da ist man schon tief beeindruckt, wenn man dafür extra umzieht und sagt, ich will einfach da sein, wo diese Frau war. Ich möchte in dieser Umgebung leben. Also das hat mich schon beeindruckt. Also sie hat wirklich mehrere Menschen durch ihr Sein und durch ihre Ernsthaftigkeit im Suchen und auch tatsächlich in der Art der Umsetzung ihrer Kunst nachhaltig beeindruckt. Das kann man sagen. Und sie ist wirklich nur 31 geworden und hat das in der kurzen Zeit geschafft.
Paula Modersohn-Becker, ein Künstlerinnenleben vor gut 100 Jahren. Die meisten Zeitgenossen in Deutschland standen ihrer Kunst ablehnend gegenüber. Es hagelte vernichtende Kritik. Oder, wenn dann doch, wie in Paris, ihre Bilder Aufsehen erregten und sie gefragt wurde, wo sie denn das gelernt hätte, log sie und antwortete, Mon mari. Dann Anerkennung bekommen konnte mit der Bemerkung, ach so, sie malen, wie ihr Mann malt. Selbstbestimmtes, eigenständiges Leben, eigene Kreativität wurde Frauen damals nicht zugestanden. Jetzt Musik des Windensembles, La Belle, zur Verfügung gestellt von der Plattform Moose Open. Und hier bei Radio Lora München hören Sie und ihr gerade die Sendung Who Cares? Bewegte Menschen in Bremen und darüber hinaus.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Die Care-Arbeit stand im Zentrum der Veranstaltung Care Matters im Kulturzentrum Schlachthof. VeranstalterInnen waren die Schwankhalle, auch ein Produktionszentrum für die freie Szene und die Bremische Arbeitnehmerkammer. Am 15. Oktober diesen Jahres standen SlammerInnen, RapperInnen und WortpoetInnen auf der Bühne. Die Botschaft war klar: Care Matters.
Zu einer Lady, die kennt sich mindestens genauso gut aus im Gesundheitssektor und auf den Slam-Bühnen vom Norden bis in den Osten, bis in den Süden, bis in den Westen, denn seit 2013 ist sie schon auf Slam-Bühnen unterwegs, war in vielen niedersächsischen Finals, Landesmeisterschaften, auch mal bei der neuen deutschen Meisterschaft mit dabei und sie ist Krankenschwester. Und hier auf der Bühne jetzt aus Rotenburg an der Wümme, endlich wieder häufiger auf den Bühnen dieser Welt zu sehen, nachdem so lange coronamäßig nichts ging. Conny V. Forsch!
Wir haben vorhin noch kurz darüber gesprochen, wie fest sind diese Schrauben gedreht, kriege ich sie auf? Ich kriege sie auf. Hi! Ich finde es immer sehr schön, wenn ich bei solchen Thematiken meine beiden Berufe vereinen kann. Das ist großartig. Ja, ich habe vor vielen Jahren einen Text geschrieben. Worum es geht, hört ihr gleich. Und leider ist er immer noch aktuell. Und ich befürchte, er wird auch weiterhin noch aktuell sein. Zwei Hände. Mit Tränen in den Augen blickte er mich an. Ich möchte nicht ins Bett, immer muss ich ins Bett. Ich weiß, sage ich, und dass es mir leid täte, dass so wenig Personal sei, welches es nicht schaffen würde, ihn heute Abend ins Bett zu bringen und er deswegen jetzt vor dem Mittag schon müsse. Auf dem Flur möchte mir jemand unbedingt erzählen, dass er traurig sei. In einer Viertelstunde hat er wieder vergessen, warum er traurig war, und wieder eine Viertelstunde später wird er wieder in Tränen aufgelöst sein. So frage ich im Vorbeilaufen, was denn los sei, höre bei der Antwort nicht richtig zu, denn ich kenne sie schon, und außerdem muss ich ja noch einen aus dem Bett holen, er muss zur Arbeit und drei Leuten die Inkontinenzvorlage wechseln, bevor es Mittag gibt. Ich laufe an der Toilette vorbei, wo einer sitzt, mich erblickt und ruft: Komm mal eben! Ich rufe gleich und denke, dass dieses Wort das Unwort des Jahres sein müsste. Ich mobilisiere den anderen in den Rollstuhl, laufe wieder an der Toilette vorbei, als mir erneutes Rufen den dort Sitzenden wieder in Erinnerung bringt. Ich betrete den Raum, sehe nur und denke nicht mehr. Ein Malheur ist passiert. Die Kacheln überzogen von brauner Patina, ebenso der Mann in dem Versuch, es zu bereinigen. Ich hole Wechselklamotten und eine Waschschüssel, beginne mit der Reinigung aller Beteiligten, als ich wieder meinen Namen höre. Ich brauche die Ente! Ich rufe gleich zurück und es kommt: Ich brauche sie dringend! Ich entgegne: Ich kann hier gar nicht weg. Von direkt vor mir kommt: Entschuldige. Ich frage: Wofür? Er sagt: Na, dass ich dich gerufen habe. Ich sage: Alles gut, kein Problem, dafür bin ich doch da. Ich beeile mich, renne in den Schmutzraum, schnappe die Ente, laufe ins Zimmer, als der zuvor Rufende mit feuchtem, verzweifeltem Schimmer in den Augen sagt: Es läuft schon, ich mache das nicht mit Absicht. Alles gut, sage ich, und mach nichts, ich mache das alles wieder hübsch sauber. Wir beide machen das schon nicht, sagt er, und als ich bejahe, kommt: Ich hab dich gern. Du musst mal ganz schnell kommen, Herr K. geht's nicht gut, werde ich gerufen. Ich reiße das Bettgitter hoch, ziehe schnell die Decke über den Mann und laufe, renne er zu der betroffenen Person. Messe Vitalparameter, versuche dadurch und beobachten, fragen und abtasten herauszufinden, was los ist. Und als ich mir sicher bin, dass keine Ärztin vonnöten ist, erteile ich Handlungsinstruktionen für jetzt, gleich und später, erkläre, beantworte Fragen und eile dann zurück zu den noch anstehenden Aufgaben. Das Mittagessen steht schon da bereit zum Verteilen. Ich eile von Mensch zu Mensch, reiche hier an und da, wünsche mir vier Hände und vier Beine dazu. Die Ernährungssonde im Zimmer hinten piept. Hätte ich doch eben noch schnell geschaut. Ich laufe nach hinten, hänge um und lüfte neue Stöpsel an, als mein Blick auf sein Gesicht fällt. Er schreit mich an. Na, sage ich und merke, dass ein angestecktes Lächeln auf mein Gesicht zieht. Na, sagt er, und ich gehe wieder aus dem Zimmer. 3 Sekunden später ruft er mich zurück. Ich gehe an sein Bett und er strahlt mich nur an. Komm mal, sagt er. Ich beuge mich zu ihm und er drückt mir einen herzhaften Kuss auf die Wange. Lächelnd verlasse ich das Zimmer. 2 Hände, um zu verrichten, was getan werden muss, mit dem Verdruss, dass man es nicht schaffen kann. 2 Hände, um zu geben, was gebraucht wird, dem Körper, der Seele, dem Geist, und das heißt, ich sei nicht für alles zuständig. 2 Hände, um Essen anzureichen, bei denen, die es selber nicht können und dabei damit kämpfen, anderen einen besseren Personalschlüssel zu gönnen. 2 Hände für Visite und Dokumentation und der Hohn lacht zwischen den Zeilen, denn für Verweilen beim Mensch ist keine Zeit. 2 Hände, sich diese zu nehmen und sich nicht zu schämen, bleibt Unwichtiges und auch Wichtiges liegen. 2 Hände zum Trocknen von Tränen. Dazu noch ein Ohr, um aufzunehmen, die Sorgen und Nöte. 2 Hände für eine liebevolle Geste, so zwischendurch ganz ruhig mal über eine Schulter zu streichen. 2 Hände, die die Mahlzeiten bereiten, während der Kopf geteilt zur Hälfte beim Weinen verweilt und zur Hälfte bei den nächsten Schritten ist. 2 Hände, um die neue Sonne oder den Katheter zu legen, während man verwegen, währenddessen Scherze macht. 2 Hände, die wecken und waschen, die Taschen packen, auf Ausflüge fahren, die pflegen und hegen, legen und heben, trösten und tragen und fragen und Kopf zur Seite schieben, die Gedankenwellen begradigen, eine Kerze aufstellen, zum Geist erhellen. 2 Hände, die kühl auf fieberheißer Haut ruhen. 2 Hände, die tun, was ihnen möglich ist und Unmögliches anstreben. 2 Hände, die reden durch Gesten, durch Taten. 2 Hände, die ihren Beruf lieben, sich ihm verpflichtet fühlen und doch auch sich selbst. 2 Hände, die Ruhepausen schaffen, damit die Waffen der Erschöpfung kein Opfer finden. 1 Mensch mit 2 Händen, der seinerseits empfängt durch Lächeln und Lachen, dadurch gestärkt und animiert wird, um weiterzumachen. Und während die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, diese manchmal dadurch irgendwie ein bisschen neu beginnt. Dankeschön. Danke für den bewegenden Text. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht mehr in der Pflege, weil ich bin ein bisschen kaputt gegangen und bin jetzt behindert und gleichgestellt, habe aber einen ganz tollen neuen Job und bin Bereichskrankenschwester.
Was wäre deine Forderung? Was willst du? Zeit? Ist Zeit der Punkt, den ihr braucht? Oder Geld? Oder Wertschätzung?
Ich würde so gern so arbeiten können, wie ich das mache, wie ich es eigentlich auch gelernt habe, wie ich meinen Job eigentlich verstehe, dem ganzen Menschen quasi zugewandt. Und nicht immer nur zack, 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 dokumentieren, machen wir und dann jetzt. Und eigentlich, die Personalschlüssel müssen erhöht werden. Das ist ein Witz, wie die Personalschlüssel sind. Wir brauchen mehr Zeit. Ein bisschen mehr Geld wäre auch hübsch für das, was wir alles so nebenbei noch machen, wo man eigentlich gar keine Zeit für hat. Das muss sich so viel ändern.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de
und
Lora sucht Verstärkung. Egal, ob Sie technikaffin sind oder gut schreiben können, egal ob Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit oder Moderation. Bei Lora München gibt es für jeden was zu tun. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen. Melden Sie sich unter büro@lora924.de.
Es gibt nicht nur die zu schlecht bezahlte Pflege in den Pflegeberufen mit untragbaren Arbeitsbedingungen, wie wir gerade von der ehemaligen Krankenschwester Conny gehört haben. Zu viele Anforderungen in zu kurzer Zeit erledigen zu müssen, endete für sie in OP, Reha und einem Berufswechsel. Es gibt auch die gar nicht bezahlte Care-Arbeit in der Familie. Und auch hier hat, wie in der Pflege, die Corona-Pandemie die Schwachstellen offengelegt. Drohende Kita- und Schulschließungen, verbunden mit der Botschaft, Frauen zurück an den Herd. Ein Paar, das es anders gemacht hat, stand am 15. Oktober auch auf der Bühne des Kulturzentrums Schlachthof im Rahmen der Veranstaltung Care Matters.
Hallo Staat. Wir sind's, deine unbezahlt sorgearbeitenden Eltern. Wir melden uns heute zum Personalgespräch. Unsere Kinder sind vor allem auch deine Kinder, Staat. Wir wissen das, du brauchst sie. Ohne sie gäbe es keine Steuern, keine Geschäfte, keine Impfstofffinder, keine ArbeitnehmerInnen. Ja, auch die Wirtschaft braucht sie. Wir geben, was wir können für die Kinder, weil wir sie lieben. Aber es ginge so viel besser, so viel einfacher und gerechter.
Wir schuften uns die Finger wund und sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir finden, jetzt bist du dran. Wir haben uns umfangreiches Wissen angeeignet über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, haben Zeit und Geld investiert, um den Kindern und uns eine gute Grundlage für den Start ins Leben, ins Familienleben zu ermöglichen.
Haben erfahren, wie schwierig das ist, weil wir zu wenig über diese Zeit in der Schule gelernt haben, weil Hebammen fehlen, weil Hebammen das Geld fehlt, weil Kliniken knallhart kalkulieren und die Bedürfnisse von Gebärenden nicht ausreichend berücksichtigen.
Weil Elterngeldregelungen ungenügend sind. Sie säuseln zwar, schaut, wie viel wir für euch tun. Tatsächlich bedeuten sie aber, ihr werdet in dieser Zeit rund um die Uhr arbeiten, oft von neuen Sorgen geplagt und bekommt dafür mindestens ein Drittel weniger Gehalt. Und nach wenigen Monaten ist Schluss. Dann müsst ihr beide wieder voll erwerbsarbeiten. Höchstwahrscheinlich in einer angeknacksten Jobposition.
Es war schwierig, weil ArbeitgeberInnen und KollegInnen not amused waren. Weil das Umfeld rief, was, wie könnt ihr euch zu zweit die Elternzeit leisten? Und andererseits, gestaltet die Zeit zu zweit, sonst endet ihr in traditionellen Rollen. Einerseits rief es, du musst nach wenigen Monaten zurück in den Job, du verlierst den Anschluss. Andererseits, nun genießt die Zeit, sie kommt nie wieder, seid entspannt. Während wir bereits schwitzend nach einem Kita-Platz suchten und uns dämmerte, dass Vereinbarkeit und Chancengleichheit nur eine Mär ist, mit der wir aufgewachsen waren.
Bei Kind 2, 3 wurde die Mär vollends zum Mythos. Deshalb sagen wir, jetzt bist du dran.
Wir haben in den Elternzeiten Kontakt zum Job gehalten oder Bewerbung geschrieben, sind schnell wieder eingestiegen, haben parallel emotional fordernde Eingewöhnung in Kitas begleitet, haben umorganisiert, wenn Betreuung ausfiel, nachts Erwerbsarbeit aufgeholt. Auch den Qualitätsmangel in Kita und Schule versucht aufzufangen, täglich 19 Mal Wutanfälle und Geschwisterstreit begleitet, Nachtschichten in Kinderzimmer geschoben, uns über Therapien informiert, Kinderärzte, Logopädinnen und Orthopäden aufgesucht, den Kindern Zuversicht und Urvertrauen geschenkt.
Haben gekocht, geputzt, gewickelt, gewaschen, gepflegt, getröstet, kindgerechte Freizeitgestaltung ermöglicht. To-Do-Listen abgespeckt, Prioritäten gesetzt, Prozesse optimiert, aufgeteilt, durch Koordination zwischen uns Eltern Zeit und Kraft gewonnen, aber auch verloren. Haben versucht, uns um uns selbst zu kümmern, aber wann eigentlich?
Haben an Betriebsausflügen teilgenommen, Deadlines eingehalten und trotzdem erlebt, wie Menschen mit weniger Kindern uns überholten. Jetzt bist du dran. Wir haben jahrelang Erwerbstätigkeit reduziert, um die Kinder zu versorgen und gesund zu bleiben, bezahlen dafür mit geringeren Einkommen und Renten, mit beruflichem Risiko. Und damit, dass die Strukturen sich nicht wandeln, weil Sorgearbeitende so zu selten in Entscheidungspositionen kommen.
Wir wollten so die wichtigsten Menschen, die uns wichtigsten Menschen, auch genießen können, sie aufwachsen sehen und erleben, sind stattdessen trotzdem an die Grenzen des Leistbaren gestoßen, hier wie dort, und waren mit der Verzweiflung darüber allein. Jetzt bist du dran.
Wir haben wiederholt die akute Bedrohung erlebt, wenn diese unnötig fragile Work-Life-Balance zerbricht. Bedrohung durch fehlende Unterstützung bei körperlicher oder seelischer Einschränkung, bei Trennung, bei Arbeitslosigkeit, bei Wohnungsnot, bei Kita- und Schulschließung in einer Pandemie, bei dem, was man Leben nennt. Es betrifft hier das Leben von Kindern und denen, die sie am meisten brauchen. Es betrifft das Leben deiner Kinder, Staat. Jetzt bist du dran.
Wir haben heimlich gezweifelt, ob die Entscheidung für ein oder ein weiteres Kind die richtige war in diesen Strukturen. Wir haben erlebt, wie Menschen sich gegen ein oder ein weiteres Kind entschieden, aufgrund der Strukturen. Das kannst du dir nicht leisten, Staat.
Wir waren demonstrieren gegen Kinderarmut, für uns, für ErzieherInnen, haben versucht, Kraft für politische Arbeit zu finden. Haben uns all die niederdrückenden Vorbehalte angehört. Ihr wolltet die Kinder doch, nun jammert nicht. Ihr habt es doch gut heute, seid dankbar für die Kinder. Liebt ihr sie denn nicht? Oh doch, das tun wir. Und deshalb kann es so nicht bleiben. Jetzt bist du dran.
Und gleich nach uns wollen die unbezahlt pflegenden Angehörigen mit dir sprechen. Ihre Geschichte klingt ähnlich. Auch sie regeln, was der Markt nicht regelt. Und nur deshalb funktioniert der Markt. Einigermaßen zumindest.
Und danach sprechen die schlecht bezahlten PflegerInnen und Hebammen mit dir. Du wirst sehen, die meisten von uns sind Frauen. Kümmere dich um deine kümmernden Staat. Jeder und jede von uns ist ein Drittel des Lebens darauf angewiesen, dass andere sich um uns kümmern. Jetzt bist du dran.
Berücksichtige endlich die unbezahlte Sorgearbeit in all deinen Berechnungen. Ohne sie gibt es kein Wirtschaften.
Etabliere ein Erwerbs- und Sorgemodell, das anerkennt, dass Kinder nicht nach ein, zwei Jahren fertig sind. Dass Menschen, die Care-Arbeiten, keine Lücke im Lebenslauf haben, sondern unser aller Zukunft mit großem Arbeitsaufwand sichern.
Sorge dafür, dass niemand mehr als 30 Stunden erwerbsarbeitet. Sichere Zeit für Care und gemeinnützige Arbeit ab, damit echte Chancengleichheit entsteht. Halte nicht länger an einem Steuerrecht fest, das Hetero-Ehepaare in traditionelle Abhängigkeiten zwängt und alle anderen Eltern hinten anstellt. Bezahle endlich gleiche Arbeit mit gleichen Löhnen.
Stehe zu deinem Versprechen von Gutscheinen für Haushaltsdienstleistungen, damit alle Familien sich Care-Arbeit abgeben, leisten können. Damit sozialversicherte, qualifizierte Beschäftigung entsteht. Damit unbezahlte Sorgearbeit sichtbar, unverteilbar wird.
Sorge für Equal Care. Nicht nur zwischen den Geschlechtern. Das allein reicht nicht. Wir haben es ausprobiert. Wir brauchen eine gute Verteilung zwischen allen Gesellschaftsbereichen. Verpflichte die Wirtschaft endlich angemessen, für die abgerufenen Care-Leistungen zu bezahlen.
Nicht nur, weil es uns Sorgearbeitenden zusteht, sondern weil so etwas Wertvolleres, etwas Lebenswerteres und Nachhaltigeres dabei herauskommt. Etwas, das viel besser funktioniert.
Staat, du bist dran.
Sonja und Elmar Bastion. Sonja Bastion, Soziologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni Bremen, ist auch eine der Frauen, die vom Frauenrat Bremen zur Frau des Jahres 2021 gewählt wurden. Sie ist zusätzlich Mitglied im Klischee-Escape-Teams des Vereins Equal Care Day, ein Netzwerk, das auf die strukturelle Missachtung von Care-Arbeit aufmerksam macht und Gegenstrategien entwickelt.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Vor dem letzten Wortbeitrag in der Sendung Who Cares? Bewegte Menschen in Bremen und darüber hinaus Musik. Wessel 1.2 Part 7, komponiert und aufgeführt von Katharina Clement, unter anderem seit 2006 Professorin für elektroakustische Musik, Komposition und Improvisation an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In Bremen wurde 1986 der gemeinnützige Verein Belladonna gegründet, mit dem Ziel, die gesellschaftliche, politische und kulturelle Bildung von Frauen zu fördern, ihnen damit auch eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Ich traf in der Sonnenstraße 8 in Bremen, seit 1988 Sitz des Vereins, Rebecca und Monika zu einem knapp einstündigen Gespräch, das hier natürlich nur auszugsweise wiedergegeben werden kann. Die beiden hatten an diesem Abend schon einen langen Arbeitstag hinter sich.
Ja, moin, ich bin Rebecca Gefgen, ich bin Historikerin und Geschlechterwissenschaftlerin. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich bin verantwortlich für das Archiv, die Bibliothek und Social Media Kanäle hier bei Belladonna und die stellvertretende Geschäftsführerin. Und ich habe 2015 bei Belladonna angefangen. Ich habe damals Vollfach Geschichte an der Universität Bremen studiert und habe dann angefangen, ich wollte einen Beruf begleiten, also ein berufsspezifisches Praktikum machen, habe mich dann erkundigt, wo gibt es denn tolle Archive irgendwie in Bremen, im Bremer Umland, bin dann auf Belladonna, auf das feministische Archiv gestoßen und bin dann tatsächlich auch seitdem hier geblieben.
Ich bin Monika Brunmüller. Ich komme aus der Frauen- und Lesbenbewegung. Ich habe in München Germanistik und Skandinavistik studiert und bin aus München dann weggegangen mit meiner Freundin damals 1982, weil ich mein lesbisches Coming-out nicht leben konnte. Bin nach Berlin, bin voll eingetaucht in die Bewegung. Berlin war wirklich eine spannende Zeit, aber auch so eine Insel. Und das war halt dann zu merken, nachdem die Mauer nicht mehr war, dass Berlin eine ganz andere Stadt wurde. Und ich bin dann mit zwei Freundinnen und dann habe ich geguckt, wo könnten wir eigentlich hingehen und haben uns die Bremer Gegend ausgesucht, weil da eben einfach auch viel los war. Projekte von verschiedenen Frauen, bewegten Frauen. Und ich habe mich dann bei Belladonna beworben, also von Berlin aus. Und ich habe da noch die kleine Taz-Anzeige, dass Belladonna eine Frau fürs Archiv suchte. Ich habe mich auf diese Mini-Anzeige beworben und bin dann auch genommen worden. Es gab innerhalb Belladonnas auch keine Hierarchien oder erstmal, also wir haben uns als Kollektiv verstanden und haben so gedacht, wir bauen uns unsere eigenen Arbeitsplätze selbst nach unserem Geschmack und wie es uns gefällt, wie auch nach Fähigkeiten. Wir haben schon eine Arbeitsteilung gehabt, trotzdem haben wir uns damals eingebildet, dass es einfach ohne Hierarchien geht. Dann hat sich dann irgendwann schnell herausgestellt, dass dem nicht so war. Und einfach, weil die Frauen auch so unterschiedlich nach Temperament waren. Manche waren dominanter, manche nicht so, manche zurückhaltender. Und das macht ja auch schon einen Unterschied, wie sich dann welche durchsetzen kann und im Vordergrund oder eher im Hintergrund bleibt.
Du bist natürlich viel später dazugekommen. Wie sah es zu deiner Studienzeit aus mit dem selbstverständlichen Leben von lesbisch sein, queer sein an der Uni?
Also ich würde sagen, dass es an der Uni auf jeden Fall ein offenerer Umgang damit gepflegt wurde, als es natürlich in den 1980er Jahren an sich, weil es natürlich medial viel mehr Repräsentation inzwischen gibt. Aber die Repräsentation ist ziemlich binär. Also in Fernsehserien und sowas sehen wir halt, wenn überhaupt schwule Paare oder lesbische Paare, aber wenig auch queere Identitäten, fluidere Geschlechteridentitäten. Und ich würde auch sagen, dass Monika und ich auch viel uns darüber unterhalten haben und trotz dessen, dass auch viele Jahre zwischen uns liegen, auch ähnliche Erfahrungen noch gemacht haben, was bestimmte Oppression auch seitens von Familie, Umfeld, auf der Straße angeht. Und das finde ich auch immer wieder schön, dass wir beide das auch machen, Monika, so dieses sich darüber auszutauschen und zu gucken, wo können wir uns abholen, wo nicht, wo sind ähnliche Erfahrungen, wo kann ich auch lernen aus der Bewegung, Fehler, die vielleicht auch in der Bewegung schon gemacht wurden, die noch gar nicht im kollektiven Gedächtnis angelangt sind, was Geschichtsvermittlung wieder angeht, was wir als Archiv ja versuchen, aber da halt auch draus zu lernen und das weiterzudenken.
An welche Fehler denkst du?
Also ich denke, dass halt jede Bewegung braucht halt, glaube ich, eine ziemliche Zuspitzung. Und ich würde sagen, dass halt manchmal leider Begrifflichkeiten gewählt wurden von Seiten der Lesben- und Frauenbewegung, die halt sehr gewalttätig Männer gegenüber waren. Also das kann ich emotional verstehen, dass es damals so gemacht wurde, bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Sachen, bestimmte Plakate mit Äxten, mit Messern und sowas. Aber das sind Sachen, wo ich denke, schade, weil das ist das, was hängen geblieben ist. Nicht die krassen politischen Statements, die krassen Diskurse, die krassen Paper, die veröffentlicht wurden, die tollen Zeitschriften, sondern in der Mehrheitsgesellschaft Gesellschaft ist halt viel Thema geblieben, okay, Feministinnen hassen Männer, was ja überhaupt nicht Sinn der Sache war, sondern die patriarchale Struktur dahinter. Ja,
ja genau, aber es bleibt das hängen, was hängen bleiben soll. Also das würde ich jetzt mal umdrehen und sagen, na klar, die haben sich auf das konzentriert, was sie kritisieren konnten und haben natürlich nicht das beachtet, was zu kritisieren war.
Genau, und deswegen würde ich sagen, es ist nicht unbedingt ein Fehler, aber ich finde, das sind Sachen, wo ich jetzt denke, wie können wir das halt mehr miteinander gestalten, aber es brauchte natürlich auch die Radikalität der 70er und 80er Jahre.
Genau, wir sollten Männer unterstützen, die unsicher sind, aber auch eine andere Rolle suchen, die mit dem Patriarchat genauso wenig zurechtkommen wie wir.
Finde ich, ist nämlich ja auch so ein Punkt, dass ja auch viele Cis-Männer auch unter den patriarchalen Strukturen genauso leiden, wie ich es vielleicht als Cis-Frau tue. Ja, so eine kritische Männlichkeit, ich meine jetzt nicht mit unbezahlter Bildungsarbeit das zu unterstützen, weil ich finde, das erkennen auch schon von Cis-Männern mehr, weil ich sehe mich jetzt auch nicht in der Position, mit unbezahlter Bildungsarbeit Cis-Männer da zu unterstützen und zu pampern. Aber ich finde schon, das zu unterstützen, dass halt Männlichkeit anders gelebt werden kann. Das ist auch schon meine queere Utopie oder gesellschaftliche Utopie, dass es halt irgendwann Geschlecht an sich keine strukturweisende Kategorie mehr ist, sondern dass es halt am Ende irgendwann egal ist.
Das Einzige, was mir jetzt dazu spontan einfällt, ist dieser Generationendialog, den ich als Belladonna sehr positiv empfinde, auch die Wertschätzung gegenseitig, auch dass eben die jungen Kolleginnen bei Belladonna, zum Beispiel mit Rebecca sitze ich im Büro zusammen und wir diskutieren, es trägt sich was weiter von feministischem Gedankengut, von wie man die Gesellschaft verändern kann. Mir geht es persönlich viel zu langsam. Ich sehe immer noch toxische Männlichkeit ohne Ende.
Ja, ich würde sagen, dass das Internet eine riesige Chance auch bietet für Frauen, für Feministinnen, für Aktivistinnen, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen. Also ich muss sagen, ich erlebe das sehr viel, dass auch innerhalb von so queer-feministischen Communities, wo ich auch politisch sehr viel aktiv bin, sehr viel Vernetzung und Solidaritätsbekundungen und Sachen auch stattfinden. Also sehr viel politisch auch passiert und ich auch teilhaben kann an politischen Diskursen, an Diskussionen in den USA, in Großbritannien, mich da einklinken kann und da halt aktiv dabei sein kann und wir auch gemeinsam unser Wissen bündeln können. Das ist auf der einen Seite klar, aber ich finde, es spiegelt halt einfach nur genau die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ja auch offline sind, auch wieder, dass halt Frauen mehr diffamiert werden, dass Frauen mehr Gewaltandrohungen bekommen, Morddrohungen bekommen, was Hate Speech und solche Sachen angeht. Aber da sehe ich auch die Kritik nicht an dem Medium, sondern auch eher an einer Gesellschaft, polizeilich da nicht gut ausgestattet ist, also dass die Straftaten, dass es nicht verfolgt werden kann, dass da viele Sachen nicht möglich sind. Dass halt auch Frauen nicht unter sich bleiben, was die Problematik des Hate Speech oder des Hasses im Internet angeht, sondern dass es halt zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem wird, wie es ja auch dann passiert ist, auch zum Beispiel mit MeToo. Also ich sehe da auch große Chancen. Und das ist das Thema halt von einem Thema, was nicht besprochen wurde, zu etwas Besprechbarem gemacht hat. Also da finde ich es sehr gut.
Aber das eine schließt ja auch das andere nicht aus, ne?
Klar, ich finde auch, das macht nochmal was anderes aus. Halt auch gerade was Walpurgisnacht-Demo hieß es früher, jetzt ist es Take Back the Night. Aber zu sagen, wir nehmen uns die Nacht zurück, wir erobern uns die Nacht zurück, wir werden sichtbar, wir nehmen uns die Straße ein, den Raum ein. Deswegen haben wir jetzt auch gerade eine Plakatausstellung auch hier gemacht, damit die Plakate sich auch den Raum zurückerobern. Weil es hat natürlich was ganz anderes Räumliches. Auch diese Einsprüche im Stadtraum, die da halt passieren, auch mit BesucherInnen, mit Menschen auf der Straße. Man hat ja keine Wahl, ob man damit sich damit auseinandersetzen möchte oder nicht, sondern man wird mit den Parolen der FeministInnen, die da rufen, einfach konfrontiert und das finde ich großartig.
Das ist das eine, oder was du auch vorhin noch angesprochen hast mit dem MeToo, was sich ganz stark geändert hat, ist das Bewusstsein von Übergriffigkeiten. Das heißt, was wir heute als übergriffig sehen, war vor 5 Jahren noch, naja, normal.
Klar, und das spiegelt sich ja auch wieder quasi, wenn quasi Serien und Filme angeguckt werden, zum Beispiel die Serie Friends. Beispielsweise habe ich früher sehr gerne geguckt, wenn ich mir die Serie jetzt angucke, finde ich ganz, ganz viele Sachen problematisch. Aber ich finde es schön, mir das anzugucken und zu merken, ich habe Hoffnung, dass sich Gesellschaft doch auch in der Zeit, in der ich jetzt schon auf der Erde bin, viel verändert hat, auch viele Sachen sich weiterentwickelt haben, viel Positives auch passiert ist, weil Übergriffe sind besprechbar geworden, bestimmte rassistische Aussagen werden nicht mehr toleriert, Sprache ist im Wandel, geschlechtergerechte Sprache ist zu was Besprechbarem überhaupt geworden. Klar ist es noch nicht überall angekommen, dass es super wäre, inklusive Sprache zu haben, aber an sich ist es zu etwas Besprechbarem geworden. Es gibt einen aktiven Diskurs darüber und ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, ein kleiner Schritt. Also tut mir leid, ich finde es einfach viel zu langsam, auch diese MeToo-Geschichte. Und immer wieder hört man, ich höre ja immer viel Radio, dass wieder irgendein Theaterintendant oder in der Musik ein Dirigent oder ein Machtmensch im Kulturbereich fliegt wieder was auf, dass der jahrelang Frauen, Kolleginnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen belästigt hat. Und wo ich denke, das ist alles irgendwie unter den Teppich gekehrt worden. Und wo kommt das Bewusstsein dann plötzlich her? Und warum passiert es immer wieder? Also ich sehe schon auch, dass auch Filme, meinetwegen so alte Filme aus den 60er, 70er Jahren, was da für ein Frauenbild und Männerbild herrschte, das kann heute kein Mensch mehr angucken so richtig. Aber trotzdem in diesen Bereichen, also wo wieder diese toxische Machtmännlichkeit zum Vorschein kommt, da finde ich, geht das viel zu langsam. Und es ist immer wieder, dass Frauen Angst haben, sich dann zu wehren, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren oder als Schauspielerin kein Engagement mehr zu kriegen. Und da sind immer noch diese Macht-Ohnmacht-Verhältnisse.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch, dass es auf jeden Fall viel, viel zu langsam geht. Da gehe ich auf jeden Fall mit, da geht es mir genauso. Aber ich finde, das halt in einem Verhältnis zu sehen, ich finde, das motiviert mich ja auch dazu, weiter daran zu arbeiten, dass es passieren wird, weiter daran zu kämpfen, dass sich die Strukturen auch da wirklich ändern, damit es halt nicht nur, was ich gerade meinte, nicht nur zu einem Besprechbaren wird, sondern dass die Strukturen sich auch hinsichtlich ändern, dass solche Machtsachen überhaupt nicht mehr passieren, dass die Macht auch da hinterfragt wird und halt auch aufgebrochen werden kann. Aber ich finde auch schon zu sehen, diese kurze Zeit, in der jetzt überhaupt erst feministische Bewegungen so aktiv sind, jetzt meinetwegen im Beispiel jetzt in Deutschland, finde ich, ist schon viel Positives passiert, viel Wandel auch passiert. Mir geht es auch viel, viel zu langsam, aber wenn wir jetzt überlegen, wie viele Jahrtausende es halt wirklich rein patriarchale Strukturen auch in Deutschland gab, also wie viel dann doch schon in den letzten 70 Jahren dank super vieler Aktivistinnen, das sage ich jetzt auch als jüngere Person, einfach diese Dankbarkeit auch für die Frauen, die auf die Straße gegangen sind, die gekämpft haben dafür.
Aber wie wirkt sich das denn dann praktisch in deinem Umfeld aus? Also wenn ihr in Diskursen irgendwie feststellt, das und das und das ist schiefgelaufen, wie kannst du denn an den Schrauben drehen?
Na, ich denke auf jeden Fall, dass man halt mehr Männer auch ins Gespräch auch nimmt. Das ist auch zum Beispiel das, wir haben hier einen Workshop gemacht vor 2 Tagen mit einer Schulklasse, mit einer 13. Klasse, wo halt auch das Geschlechterverhältnis, würde ich sagen, ziemlich ausgewogen war, wo wir halt auch darüber gesprochen haben, wie können Männer untereinander Allies sein. Und dass halt auch Männer untereinander das halt nicht mehr tolerieren. Das heißt, sobald halt ich mit dem Fahrrad irgendwo langfahre oder irgendwo joggen bin und ein Typ halt irgendwas Sexistisches mir gegenüber ruft, aber sein Kumpel sagt, ey Alter, was soll denn die Scheiße, sag doch nicht sowas, ist es schon wieder aufgebrochen. Ich wünsche mir da halt viel, viel mehr politisches Bewusstsein, viel, viel mehr kritisches Hinterfragen auch von Männern untereinander, dass halt diese Broship, dass halt diese Brüderschaft zwischen Männern aufgebrochen wird und halt wirklich dann halt auch von dem Kumpel vielleicht der Spruch kommt, so ey, so kannst du doch nicht mit einer Person reden, das geht gar nicht.
Nicht nur einer Person, sondern mit einer Frau.
Mit einer Frau, genau, ja.
Aber das müsste doch auch auf einer gesellschaftlichen höheren Ebene sein. Also ich wünsche mir dann auch von der Politik, von der Partei, die ich wähle, dass die da mehr Bewusstsein haben und eben genau das umsetzen, was ihr vielleicht in euren Diskussionszirkeln oder wo du dich auch immer bewegst mit deinen Freundinnen, Männern und Bekannten oder so. Das ist mir zu wenig. Also ich möchte, dass das gesellschaftlich umgesetzt wird.
Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht häusliche Gewalt sagen, sondern Femizid. Und dass Femizid ganz deutlich was anderes ist als häusliche Gewalt. Und das würde dann bedeuten, dass auch die Polizei, die ja dann dazugeholt wird, dementsprechend geschult wird. Das wäre so eine Forderung von dir. Na klar.
Ja. Und ich finde, da müsste auch mehr so ein Geschlechterbewusstsein auch geschaffen werden. Mhm. Nicht nur bei Menschen, die vielleicht Gender Studies studieren, so wie ich es jetzt getan habe, sondern dass in allen Fächern, egal welche Person welche Ausbildung vielleicht macht, dass da halt so eine kleine Schulung auch sehr, sehr wichtig ist, um halt da auch Kompetenzen zu erlernen, um halt auch diese Machthierarchien zu sehen und auch aufzubrechen.
Also für mich gehört das in die Schulen. Ja. Oder in Kindergarten.
So früh wie möglich anzufangen, damit dann halt einfach ein Bewusstsein für zu schaffen, damit diese Strukturen so früh wie möglich geändert werden können.
Ja, wobei das dann immer schwierig ist, es gibt keine Erziehung gegen das Elternhaus. Zumindest wird es schwierig, wenn beim Elternhaus eine Machtstruktur gelebt wird, dann können Kinder vielleicht fragend an ihre Eltern herantreten. Also das zum Beispiel schon, aber klar, wir sind bei der Veränderung. Ich danke allen Menschen, die diese Sendung möglich gemacht haben,
verabschiede mich für heute, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal mit einem Lied von der Abschlusskundgebung gegen Gewalt an Frauen am letzten Samstag, den 27. November, hier in München.
Der Staat soll erzittern, der Himmel die Gassen, heute wollen wir ihm keine Ruhe mehr lassen. Die Justiz und die Richter, sie mögen erbeben, uns wachsen jetzt Flügel, uns gegen Angst zu erheben. Jeder Minute, jeder Sekunde eine Freundin entführt, eine Schwester geschunden, ihre Körper zerstört oder einfach verschwunden, vergesst nicht die Namen, ihr Herren Präsidenten. Für alle Frauen, die für Gleichheit marschieren, für alle, die gegen Gewalt demonstrieren, für alle, die täglich kämpfen fürs Leben, die ihre Kinder nicht aufgeben. Gesang ohne Angst, und Recht. Wir singen für Frauen, für unser Geschlecht. Laut soll es ertönen, wir wollen sie leben. Das Morgen